Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerds Podcast. Hier sprechen wir über Methoden, Trends und Strategien, wie ihr euer Business über Social Marketing verbessern könnt. Von Facebook bis LinkedIn, von E-Com über Lead-Generierung bis Brandbuilding, von B2C bis B2B. Heute für euch am Mikro, Alexander Böker.
So, willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Nerd-Podcast, direkt aus der Nerd-Cave, hier mit dem Tobi vor Ort. Und wir sprechen heute über das Thema Ugly Ads.
Ugly Ads.
Sollte man das haben oder sollte man das nicht haben?
Genau, wir gucken uns das Thema mal aus verschiedenen Facetten und Perspektiven an. Denn wenn ich ehrlich bin, ich habe diese Woche wieder bei LinkedIn so einiges darüber gelesen. Und ich finde, es wird wirklich Zeit, dass wir auch nochmal drüber sprechen. Ich glaube, es gibt einiges an Verwirrung zu dem Thema und auch, glaube auch einiges an Meinung. Und deswegen lass uns mal einsteigen.
Genau. Wir sollten einmal kurz vorher erklären. Also das Thema ist nicht ganz frisch, aber immer wieder brechen so Diskussionen aus.
Ja.
Warum ist das wichtig? Weil es eigentlich immer eine fortgesetzte Diskussion ist. Funktionieren die im Sinne von Performance und lohnt sich das? Oder mache ich meine Marke damit kaputt? So, das heißt, wir reden eigentlich über Anzeigen, die nicht CI-konform sind, die bewusst, sagen wir mal, freundlich formuliert, so nativ in der Umgebung sind, aber zum Teil eben auch bewusst ein bisschen trashig.
Genau, ich glaube, das ist das, was, glaube ich, so vorherrscht, die Meinung, dass es dann da trashig ist. Und da muss man natürlich ein kleines bisschen differenzieren, finde ich. Weil vielleicht fangen wir mal vorne an. Was ist jetzt überhaupt passiert? Wir haben jetzt in den letzten Wochen und Monaten ja verstärkt wieder diesen, generell muss man ja sagen, diesen Trend, nicht, ist ja kein Trend, aber wir haben dieses Thema Profitabilität. So, und dann gehen natürlich jetzt auch viele her und sagen, wie kann ich möglichst schnell, möglichst viel aus meinem Budget rausholen? Und dann wählt man vielleicht an der einen oder anderen Stelle den kurzen Weg und sagt, okay, ich mache jetzt einfach das, was der Algorithmus und im Endeffekt vielleicht auch die Community drumherum ja möglichst schnell konsumieren kann, möglichst aufmerksamkeitsstark und ja, das führt am Ende dazu, dass dann vielleicht eine Ad mal super gut performt, aber die Frage ist immer, finde ich, ist es das, was am Ende meine Marke gut nach vorne bringt? So, und ich glaube, da haben wir einen Punkt, wo man mal drüber sprechen kann. Wie siehst du das denn?
Also zum einen, ich wollte nur sagen, das ist ein Thema, das im Wesentlichen im E-Com jetzt einmal, ne, das sind ja nicht alle Geschäftsmodelle gleichermaßen empfänglich dafür. Es sind normalerweise auch nicht die ganz großen Marken, die sich dem Thema nähern, weil da irgendwie ein Brand-Team ist, das nach dem ersten Herzinfarkt, wenn man sowas vorschlägt, dann halt darauf achtet, dass die Marke in ihrer Wahrnehmung irgendwie geschützt wird. Grundsätzlich der Gedanke, dass man Dinge macht, die jetzt eher nativ wirken auf der Plattform, finde ich voll nachvollziehbar. Ich glaube auch gar nicht übrigens, dass alles, was so als Ugly Ad gilt, so mit wenig Aufwand gemacht ist. Die sind zum Teil mit viel Aufwand dahin hingearbeitet worden, dass sie halt so aussehen, wie sie aussehen. Das muss man auch mal sagen. Und ansonsten ist für mich die wesentliche Frage, auf welchem Zeitraum betrachte ich das? Also ich kann kurzfristig, glaube ich, über das Thema in einigen Geschäftsmodellen schon eine gute Performance im Sinne von Abverkauf erzielen. Und wenn ich irgendwie so ein Dropshipper bin oder ein kleiner D2C-Shop bin und keinen Anspruch daran habe, dass ich mich mal als Marke entwickle, dann ist das ja auch genau das Modell, mit dem ich unterwegs bin. Wenn ich sage, ich bin hier, um zu bleiben und ich will am Ende in die Köpfe der Leute kommen und dann mache ich nichts, was irgendwie eine Wiedererkennung auch im Kopf so macht, dann glaube ich, ist das nicht der Weisheit letzter Schluss.
Da sind wir ja schon ziemlich bei einem Fazit zu dem Thema. Ich glaube, oder beziehungsweise das, was jetzt gerade ja irgendwie so auffällt, ich finde, es ist gar nicht immer nur ein E-Com-Thema. Wir hatten ja jetzt auch zum Beispiel beim AdsCamp letztes Jahr auch Speaker aus dem B2B-Bereich da, also zumindest die, die Leads nicht, aber die Kunden quasi über, aber am Ende des Tages ein Softwareunternehmen. Und da haben sie auch gesagt, das, was am besten performt, was sie sehen, sind halt hässliche Ads. Und ich glaube, das ist vielleicht gar nicht mal so sehr ein Branchen- oder ein, wie soll man sagen, ein Geschäftsmodellthema, sondern vielleicht eher so ein Zielgruppenthema. Aber ich finde, das ist trotzdem ganz, ganz spannend, dass man eben mal so ein bisschen differenziert, was ist am Ende performant, wie kriege ich Aufmerksamkeit in sozialen Netzwerken, weil darum geht es beim Thema Ugly Ads ja immer, ne? Wie kriege ich Aufmerksamkeit in sozialen Netzwerken. Und was ist aber am Ende das, was ich in die Köpfe, also langfristig in die Köpfe bekomme? Mhm. Wo bleibt eine Marke, also wie verankert sich eine Marke im Kopf? Und da muss man ganz klar sagen, wir glauben mittlerweile, dass es schon wichtig ist, eine gewisse Grundstringenz, auch eine gewisse Qualität mit in die Kommunikation zu bringen und vielleicht eben nicht nur eben auf den schnellen Effekt zu setzen. Also hätte ich jetzt tatsächlich beim, das ist der Gedanke, der mir sehr, sehr stark da reinkommt, ja.
Es ist ja auch, es zum einen, es ist also so, natürlich so, das ist ja nicht hart abgegrenzt, ab wann ist es jetzt eine ugly Ad und ab wann ist es einfach eine eher nativ wirkende, mit ohne hohe Designaufwände gestaltete Anzeige. Das ist ja auch der Case, der da war. Ich fand die nicht alle hässlich, die da präsentiert wurden, nur bewusst hässlich, sondern einfach sehr, nennen wir es mal, schlank und nativ aussehend.
Ja, die Aussage war schon, ich erinnere mich, das muss auch ein bisschen, also ich weiß nicht, ob es nicht schäbig oder dreckig, aber es sind so ein paar Beschreibungen, die man so sonst nicht gewohnt ist aus dem Marken, aus der Markenwelt, sind da schon gefallen.
Das, der Kontrast, der immer dagegen steht, und das ist irgendwie dieses Thema reine Lehre, wie stark bist du gezwungen oder so deinen Brand Guidelines zu folgen? Ja. Und das sind ja zum Teil, sind die halt so krass durchdekliniert und meistens auch nicht von Social gedacht, dass sich das eigentlich auch nicht nach vorne bringt, weil dann, ich sag mal dieses Beispiel, dann siehst du halt aus wie der Typ vom Ordnungsamt bei der Poolparty und dann wirst du jetzt auch zumindest nicht, kriegst du nicht die Aufmerksamkeit, beziehungsweise wirst positiv als Teil von dem Ganzen wahrgenommen. Es ist aber auch interessant, finde ich, dass du kannst Markeneffekte oder Wiedererkennung ja auch aufbauen, ohne dass du einfach nur sagst, ich baller mein Logo groß rein oder ich mache hier meine drei Farben sind eigentlich auf allem, ich mache großflächige Flächen, die eingefärbt sind und gestalte meine Social Ads eigentlich wie so ein Billboard, ne? Ja. So wie wir Out of Home machen, machen wir auch Social, ganz andere Nutzungssituation, ganz andere Fläche. Das muss ja auch nicht sein. Das kann man auch anders erreichen, ne? Die Wiedererkennung.
Ja, also jetzt haben wir schon, finde ich, das Ganze so ein bisschen gut umschrieben, worum es heute im Detail geht. Vielleicht fangen wir nochmal ganz kurz mit einer Begriffserklärung an. Einfach nur nochmal, dass wir für alle, die sich jetzt auch nicht tagtäglich mit dem Thema beschäftigen, nochmal so einen ganz kurzen Zusammenfassung machen. Also du hast es eben schon mal gesagt, Ugly Ad heißt nicht, dass das Ding sofort proppenhässlich sein muss, sondern vielmehr, es ist absichtlich etwas einfacher gestaltet. Da fängt es schon mal an, oder wie würdest du das sagen?
Ja, ich glaube, das Ding steht in keinem Lexikon, deswegen ist es so ein bisschen, wird das frei definiert, aber sagen wir doch einfach mal, ja, es ist, es spielt bewusst damit, dass es sich absetzt von der Markenerscheinung, ja?
Ja.
Oder?
Also auf jeden Fall nicht Hochglanz, das kann man schon mal sagen. Ja. Ugly Ad, fassen wir mal zusammen, was verbinden wir eigentlich damit? Ich leg mal los. Wenn es ein Thema Video ist, auf jeden Fall schon mal hochkant gefilmt, nicht breit, sondern wirklich wie, als ob ich ein Handy gerade mal drauf halte. Perspektive ist eher ein bisschen random vielleicht, Bild wackelt vielleicht, der Zoom ist nicht perfekt, die Perspektive ist nicht perfekt. Wenn man jetzt mal so ein Video hat, das wären, finde ich, schon mal so erste Indikatoren, wenn man eine richtige Produktion hätte, würde man so nicht machen, sondern es sieht eher aus wie mal eben schnell produziert. Wäre jetzt so ein Merkmal, wenn man jetzt mal an Videos denkt. Was haben wir denn da, wenn wir an Fotos denken? Was könnte das denn sein?
Ja, zum Thema Video nochmal kurz. Ah, ja. Ne? Ich glaube schon, dass es, also manche Dinge passen halt trotzdem. Also es wird immer darauf geachtet, der Ton muss okay, der Ton ist immer okay. Ja.
Ja.
Das ist nicht, und das Bild ist jetzt auch nicht unscharf, es ist wackelig. Ne?
Ja.
Das ist so ein bisschen wackelig gefilmt, aber ja nicht unscharf. Eigentlich, du hast schon ist mehr so ein, bei Möbeln wäre es so shabby schick, aber schon so bewusst so gemacht, ne? Und aber die Funktion ist ja nicht beeinträchtigt, weil wenn du einen scheiß Ton hast, dann will das keiner hören.
Ja.
So, ne? Also da ist es nicht beeinträchtigt, und es ist meistens eine persönliche Perspektive. Es könnten auch Einblendungen sein im Video von Grafiken, die aussehen als jedenfalls nicht so aussehen, als hätte es ein Designer gemacht, sondern irgendwie so reingeplatscht. Ne?
Ja.
Passiert auch gerne insgesamt alles eben. Eher sehr grob gearbeitet und eigentlich auch ohne eben irgendwelche Merkmale, die du sonst im Advertising hättest, im Sinne von Logo ist sichtbar, Farbwelt ist klar gesetzt, einheitlich in irgendeiner Form, das ist alles nicht gegeben.
Das ist ja so klassisch, wenn ich jetzt überlege, wenn ich eine Story mache mit Instagram, habe ich ja immer nur eine begrenzte Anzahl an Schriftarten, eine begrenzte Anzahl an Farben. Und da würde man im Zweifel sagen, eine richtige, so eine Ugly-Ad sieht einfach aus wie so eine nativ erstellte Insta-Story. Nur mal so als Beispiel, wo ich mein Video unterlege mit dem, was gerade da ist. Ne, hat man ja auch schon gesehen, gibt's ja oft, wo das aussieht wie so ein nativ erstelltes TikTok. So, das ist jetzt nur mal so ein Beispiel. Lass uns jetzt mal kurz aufs Thema Fotos gucken. Was könnten wir denn da haben? Also, ich denke da jetzt auch wieder zum Beispiel, dass gar kein Logo vorhanden ist. Das ist immer das, wenn es um die Kommunikation mit, gerade auch mit größeren Marken geht. Jeder, der schon mal in der Werbung gearbeitet hat, der weiß, eigentlich ist der Wunsch immer irgendwie, das Logo muss drauf, Logo muss größer. So eine typische Ugly-Ad, da wäre ja zum Beispiel schon mal, dass man darauf halt verzichtet, weil es am Ende des Tages eben zu so einem werblichen Charakter führt. So jetzt vielleicht mal ein kleines Beispiel, was man mal anführen kann.
Ja.
Es gibt noch weitere Indikatoren.
Ja, wobei, ich glaube, ein Logo ist immer sozusagen der einfachste Weg, um wo man so garantiert, dass Marke wiedererkennbar ist, ist aber nicht der einzige Weg und es ist auch nicht zwangsweise notwendig, dass das Fettgebild abgebildet wird. Das muss man auch sagen. Ansonsten gerne irgendwie die Message nochmal, das kennst du ja auch, die Message ist aufgeschrieben nochmal irgendwo drauf, also das Offer ist handschriftlich auf irgendwie ein Papier, Tafel, sonst was da gemalt und das wird eingeblendet, das ist eigentlich abfotografiert. Ja. Ne, da hat sich, also auf einer analogen Oberfläche ist das Offer eigentlich aufgeschrieben und wird dann nochmal dargestellt.
Was auch ein gutes Beispiel, aber da sind wir wieder das ist jetzt wie so ein Beispiel für Video, einfach so ein schneller Mitschnitt von, wie ich eine Software bediene oder wie ich einen Text schreibe oder, ne, dass das irgendwie abgefilmt wird und dann im Endeffekt vielleicht auch noch sogar so beschleunigt mitläuft, aber das führt jetzt wieder in diesen Videobereich rein. Ja, so klassische Ugly-Ad, auch einfach mal das gute alte Selfie, ist ja auch irgendwo vielleicht so etwas, was im Bildbereich, im Bereich Ugly-Ad dann entsprechend so genutzt wird. Aber vielleicht, das sind ja jetzt Beispiele für richtig krasse Ugly-Ads, ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen, die man da an vielen Stellen noch reden hört, die beziehen sich ja dann auch oft auf so übertriebene Designwünsche und wo man da schon sagt, alles, was jetzt nicht 100% CI-konform ist, das gilt für viele dann schon so ein bisschen als Ugly-Ad. Wie würdest du denn zu der These stehen?
Das würde ich so nicht, oder die These würde ich nicht aufstellen. Ich verstehe, wo es herkommt, aber das ist halt ein riesiger Graubereich, ne? Zwischen sich bewusst absetzen, also bewusst mit gestalterischen Prinzipien brechen, um irgendwie auch Aufmerksamkeit zu erregen. Und das ist, du hast eben gesagt, das wirkt dann nativ oder wie im Rahmen, aber eigentlich auch bewusst ja nochmal die Möglichkeiten, die Plattform heute bieten, der Gestaltung auch qualitativ gestalterisch zu unterschreiten. Mhm. Ja, weil es geht eigentlich schon mehr als das, was da ist. Ob das jetzt bewusst eingesetzt ist, ja, aber es wirkt halt so, dass es gar nicht dafür gemacht oder du bekommst einen Einblick in etwas, was keine Anzeige ist, sondern du, das Video, dieses Wackelvideo catcht dich einfach, weil es sich halt so ein bisschen hektisch bewegt und die Person halt meistens ja nochmal schnell unterwegs ist, schnell redet, das Offer nochmal hart präsentiert oder halt erzählt, eine Story erzählt, die halt auch direkt on point ist. Das sind auch viele Prinzipien, die würden wir in alle Ads so aufnehmen, ja?
Ja.
Muss man sagen. Und die zwischen, ich mache jetzt irgendetwas, was so von der Brand her oder von der Brandanmutung so zementiert ist, wie man es da bei größeren Konzernen gern hat, wo im Prinzip Abstände von Elementen zueinander, Farbwelten, Größen und so weiter, auch aus anderen Plattformen gedacht, die kompletten Möglichkeiten reduziert zu, wir versuchen hier visuellen Terror zu schaffen, ja, so der einfach raussticht, weil das ist ja die erste Dimension, was alle wollen an der Stelle, insbesondere wenn ich kurzfristige Ziele habe.
Ja.
Wie schaffe ich es, dass die Leute anhalten? Wie schaffe ich es, aus diesem ganzen Lärm, Noise auf der Plattform herauszustechen? Und das hat sich jetzt halt über die letzten Jahre, muss man ja sagen, so als ein Weg herausgestellt für alle, die nicht gezwungen sind. Das geht ja auch vielen so.
Ja.
Irgendwie in so im Rahmen enger Markenrichtlinien vorzugehen. Aber Man muss eben auch sagen, auf der anderen Seite, die Geschäftsmodelle, die dahinter stehen, sind eben sehr kurzfristig performanceorientiert. Das heißt ja nicht, dass die anderen keine Performance haben wollen. Es ist nur auf unterschiedlichen Wirkungshorizonten.
Ja.
Das eine ist, okay, du schaltest die Ad jetzt und du willst jetzt Ergebnisse sehen, normalerweise im Bereich harter Conversions. Punkt. Niemand baut so eine Ad, um zu sagen, hey, wir sind mal da, erinnere dich irgendwann an uns.
Ja, genau.
So, ne? Das passiert nicht. Genauso willst du ja aber auch, wenn du Marke bist, du machst Marke ja nicht als Selbstzweck. Du machst Marke ja auch, damit im Prinzip deine Marketingaufwände sich insgesamt nachhaltig reduzieren, um den Bedarf aufzubauen, damit du top of mind bist, damit, wenn die Entscheidung getroffen wird, sie nur an dich denken. Das ist ja ein konzeptionell anderer Ansatz. Ja.
Und das ist ein super spannendes Thema, weil wenn man jetzt mal sagt, so, was ist eine ugly Ad, dann ist es ja erstmal nur die Verpackung. Die ist ja ugly, aber was man ja auch so ein bisschen gucken muss, ist ja die Message, die transportiert wird. Ich finde, da sind so viele Facetten, die damit gerade korrelieren. Wenn man jetzt bei LinkedIn guckt, zum Beispiel dieses Thema Rage-Baiting, wo jetzt der ein oder andere so extra schreibt, dass er Wut erzeugt. Da gibt's dann ja teilweise komplette Falschbehauptungen, die Wut erzeugen. Teilweise sind da auch extra Rechtschreibfehler drin, was ja auch so ein bisschen diesen Duktus kommt. Das dockt ja auch sehr stark in dieses Thema Kurzfristigkeit an. Ich will jetzt kurzfristig einfach mal kurz Sichtbarkeit erzeugen. Mhm. Am Ende des Tages bleibt die Marke da natürlich auf der Strecke, weil ich kriege die Wut halt schnell in die Köpfe, aber die Frage ist ja, wo will ich als Marke am Ende oder als Privatperson, die für die Marke steht, wo will ich da am Ende wie für bekannt sein? Ne? Und das ist ja dieses Thema, was ich besonders spannend finde. Opferst du mit einer bewusst herbeigeführten Hässlichkeit oder mit einer bewusst herbeigeführten, ich sag mal, schnellen Emotionen, das langfristige Ziel. Mhm. Und das ist so der Punkt, wo ich so nicht so ganz d'accord da gehe, wenn sich jetzt gerade dafür abgefeiert wird, oder abfeiern tut sie ja jetzt auch keiner, aber wenn jetzt damit, ich sag mal, stark hervorgehoben wird, ja, wir machen jetzt zum Beispiel mit hässlichen jetzt so und so viel Umsatz, dann weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, wie ist die langfristige Perspektive, weil
aber das
merkt sich ja jetzt dann auch nicht jeder. Oder wie siehst du das?
Ja, aber nicht jedes Geschäftsmodell ist darauf ausgelegt. Und dass du halt, also auch gerade wenn du ein kleineres Business hast, das Thema Markenaufbau ist nachhaltig, langfristig, und die ganzen ersten Perspektive wird immer kurzfristig sein. Ist halt die Frage, wann ist so der Kipppunkt, wo du sagst, du investierst jetzt eben auch da rein, dass die Leute im Kopf bleiben. Ist dein Geschäft überhaupt dazu ausgelegt, wenn du irgendwie, du hast, das ist ja nicht jedem gegeben. Also ich sehe es vergleichsweise entspannt, dass es so ist. Es gibt übrigens auch sehr, sehr große Unternehmen, die Anzeigen machen, wo man sagt, grafisch, da jeder Grafikdesigner muss erstmal 3 Beruhigungstabletten schlucken, wenn er die Sachen sieht. Jetzt Beispiel Temu. Ja, das ist einfach Masse, Volumen, und trotzdem, also das ist ein Beispiel, wo du sagst, die Sachen sind, das ist nicht dieses Format, eine Person läuft durch die Gegend, aber das sind Anzeigen, wo das Thema ugly, ja, also, oder sagen wir mal Unaufwendigkeit, um es mal freundlich zu formulieren, ganz vorne steht von einem riesen Konzern, der damit einfach auch natürlich ein massenhaft Geschäft macht. Ja. Weil die auch sagen, okay, das Ziel dieser Anzeigen ist jetzt zum einen, du kriegst eine gewisse Wiedererkennbarkeit, weil die Muster trotzdem gegeben sind, ne? Und auf der anderen Seite willst du ja auch, sagst du nicht, die Aufgabe dieser Anzeigen ist es, die Marke aufzubauen, sondern einfach gerade Volumen zu schaffen, und die Effekte treten dann eher dadurch ein, dass die Leute immer wieder kaufen. Deswegen bist du so oder so top of mind, und es funktioniert auch über andere Kanäle, weil du dann über Mails die ganze Zeit penetrierst wirst.
Aber das ist super spannend, dass du das jetzt sagst, weil Temu ist ja so ein Beispiel für ist ja eher so ein niedrigpreisiges Produkt oder komplett niedrigpreisige Produkte, die es da gibt. Und das ist ja, da geht's, also total spannendes Beispiel. Ich kenne einen bekannten Online-Shop, die hatten eine super, unglaublich oldschoolige Seite, die richtig scheiße aussah. Ging ums Thema Badzubehör. Mhm. Und die Seite hat performt wie Bolle, weil durch diese billige, schäbige Anmutung hatten die Leute alle das Gefühl, die machen einen guten Schnapp. Dann gab es den Relaunch, die Seite wurde komplett auf links gezogen, richtig hochwertig gemacht. Mhm. Conversion ging komplett in den Keller. Die hatten jetzt am Conversion-Weg nichts geändert, aber die Anmutung war auf einmal hochpreisig. Mhm. Und die Leute haben das direkt mit was Hochpreisigem in Verbindung gesetzt. Für die hat sich das nicht gelohnt, da ging das total in den Keller. Temu hätte ich jetzt gesagt, wenn die sich jetzt höher, hochwertiger darstellen würden, könnte ich mir sogar vorstellen, dass es einen ähnlichen Effekt hat, weil die Leute dann eben nicht mehr denken, sie können dann den letzten Schnapp machen. Es kommt also, wir merken, so ein bisschen auf die Marke an, wer mit dem Thema rumspielen kann oder generell mit dem Thema so einhergehen kann.
Wenn du am Ende, es ist einfach, genau, es ist eine Frage, wie positionierst du dich jetzt? Und wenn du sagst, hier, ich positioniere mich eher in der Regel als nicht über den Preisvorteil ausschließlich, ja, und möchte eigentlich bei gleicher Leistung im Verhältnis zu meinen Mitbewerbern höhere Preise durchsetzen, ist es eben schon eine Frage, mit welcher Anmutung komme ich da weiter? Ja, und dann wird es vermutlich nicht so sein, dass du sagst, hier, wir versuchen, und das ist ja nur ein Kanal, das muss man auch sagen, ne? Ja. Wir versuchen irgendwie die gesamte Aufmerksamkeit über so ein Marktschrei ist eigentlich auch das falsche Wort.
Ja.
Ja. Aber über so eine sehr, sehr, sehr günstig aussehende Kommunikation am Ende zu erreichen. Und das ist für Marken, die sich in diesem Segment so positionieren. Und in Ausnahmefällen, das würde ich auch nochmal sagen, bei im Bereich Coaching und so weiter, muss es noch nicht mal das günstigste Angebot sein.
Ja. Ja,
es geht ja auch nur um den Effekt, der da eintritt. Aber das spielt natürlich eine Rolle, ne?
Also wir halten mal fest, es kommt drauf, worauf kommt es an? Jetzt generell mal beim, unabhängig von ob ugly oder Hochglanz, was sind so die ausschlaggebenden Punkte, wofür ich mich am Ende des Tages entscheide? Oder ich muss mich ja nicht für das eine oder andere entscheiden, aber was sollte ich berücksichtigen, um überhaupt mich an das Thema ranzuführen? Erstmal, wer sind meine Kunden?
Mhm.
Zu überlegen, wen will ich denn ansprechen und wie muss ich der Person wahrscheinlich langfristig, wie bin ich mit der Person verbunden, kurzfristig, langfristig, und wünsche ich mir vielleicht, dass die Person in ein paar Monaten oder Jahren auch noch ein bestimmtes Bild von mir im Kopf hat. Das wäre so das, wo man sich als erstes mal Gedanken drüber machen muss. Wenn ich nur mal einmal schnell was verkaufen will, ist wahrscheinlich nicht so wichtig, dass die Person mich als Marke besonders positiv langfristig in Erinnerung hat, sondern im Zweifel will ich der nur einmal was verkaufen und dann geht es nur darum, dass sie kurzfristig zu mir und nicht zu meinem Wettbewerber kommt.
Wenn ich keine nachhaltigen Ziele habe, verliert das Thema Marke einfach an Wert.
Ja, ist so dieses klassische Beispiel, was du eben meintest, Dropshipping. Da geht es ja vielleicht wirklich einfach nur darum, mal jetzt mal schnell was zu verkaufen. Als Beispiel.
Ja.
So. Das zweite ist Thema Produkt. Habe ich ein Produkt, was ich eben schnell verkaufen kann?
Mhm.
Oder ist das ein Produkt, wo ich im Zweifel über einen super langen Sales-Cycle jemanden ranführe? Also klassischerweise, denke ich mal, Autos sind eigentlich so die besten Beispiele, wenn man jetzt mal so im Consumer-Bereich bleibt, weil da habe ich im Zweifel vorher schon ein Bild über eine bestimmte Marke und dann beschäftige ich mich irgendwann, komme ich da hin, dass ich mich irgendwann mal mit der Marke konkreter beschäftige, weil ich jetzt wirklich ein Fahrzeug brauche.
Mhm.
Und dann ist es natürlich wichtig, dass ich vorher schon ein bestimmtes Bild im Kopf hatte. Aber das ist eigentlich ein spannendes Beispiel, weil da merkt man, dass das auch so ein bisschen miteinander korreliert. Also ja,
also es ist
selber gerade an zu überlegen.
Es ist am Ende für viele Firmen, die bewegen sich gerade eher aus einer zu statischen Markenwelt oder aus einem Branddesign, das sehr, sehr reglementiert ist, und haben darin viele Elemente, von denen ich glaube, wenn man es durchtestet, dann sind die nicht notwendig für die Wiedererkennbarkeit. Wiedererkennbarkeit kann ja durch grafische Elemente passieren, durch Logo auch, das ist also das Einfachste, könnte aber auch durch Farbwelt, durch eine bestimmte Form der Ansprache passieren. Könnte sogar durch einen bestimmten Aufbau von Videos passieren, auch ohne alle anderen Elemente jetzt hier. Unser Ole hat mich jetzt nochmal, es sind gar keine Anzeigen, organische Beiträge auf diese chinesische Zeichen Schildfirma hingewiesen, wo der Aufbau immer gleich ist. Es wird irgendwie irgendein albernes, seltsames Real Video von der Plattform vorangestellt. Danach ist immer derselbe Protagonist, der sich wundert und irgendwie, es hat absolut gar keinen Kontext zum Produkt. Anyways, bla bla bla, und dann wird über das Produkt gesprochen. Das ist einfach nur der Catcher und es hat vorne nichts miteinander zu tun.
Ja.
Ich glaube, dass das Format schafft, weil es halt konsequent immer wieder durchgezogen wird, ist trotzdem eine gewisse Erinnerung da. Das sind immer die diesen Aufbau haben. Ohne irgendetwas anderes, was mit Brand zu tun hat. Wollte nicht sagen, das ist das Modell, wie man das machen muss. ich wollte nur sagen, es lässt sich eine Wiedererkennung der Marke auch aufbauen, ohne dass man sich nur auf so klassische Brand-Guidelines am Ende zurückzieht. Ja. Und warum funktionieren dieses Thema Ugly Ads? Zum einen, wir haben ja schon gesagt, Ugly kann ganz unterschiedlich interpretiert sein, ja, aber was auf jeden Fall, was es nicht ist, ist es so polished, so Hochglanz.
Ja.
So, und das heißt, es soll nativer erscheinen in dem Kontext. Warum hat die ganze Zeit das Thema UGC jetzt gut funktioniert?
Ja. Ne? Weil es interrupt.
Ja, weil du halt nicht erstmal geblockt bist, weil du nicht als Nutzer sagst, irgendeine Werbung. Die Mechanismen, die dahinter stehen, sind ja auch, wir erscheinen irgendwie, als würden wir dorthin gehören, also auf eine Plattform wie Instagram, Facebook und so weiter.
Ja.
Und wir verstehen sozusagen die Kommunikationsmuster, die dort sind, die Art der Anmutung und so weiter. Und dann ist es einfach, ich glaube, für viele Marken so ein Balanceakt, wie weit bewege ich mich da weg?
Ja.
Und wie weit passe ich mich ein? Und wenn du dich halt 100%, das ist ja eigentlich so dieses Thema, auf welcher Seite erscheinst du jetzt? Und was unter Ugly Ads so beschrieben wird, ist ja eigentlich, es gibt irgendwie so eine Nulllinie, wie jetzt kommuniziert wird auf den Kanälen, organisch, nativ. Und dann haben wir auf der einen Seite den Ausschlag in die eine Richtung, das wäre so eine Polished-Nummer. Und das andere ist zieht die Aufmerksamkeit auf die andere Ebene, wo es eigentlich sozusagen den Standard noch unterschreitet oder halt besonders laut ist und deswegen heraussticht. Ja. Ja, das ist ja so ein bisschen die Situation.
Ich glaube aber auch, dass es das Spannende ist, dass man sich als Marke vielleicht gar nicht immer für eins dieser Varianten entscheiden muss, sondern ich habe auch schon Beispiele gesehen, wo man eben das Beste beider Welten miteinander verheiratet hat. So, also nur mal so als Beispiel, in diesem Videobereich, ich habe schon richtig gute Produktionen gesehen, die sich aber so klassische Elemente aus so einer Ugly Ad mal abgeguckt haben. Das muss jetzt nicht unbedingt sein, dass man jetzt irgendwo sagt, das ist irgendwie schlecht gefilmt gewesen, sondern das war zum Beispiel richtig gut gefilmt gewesen, mit einer vernünftigen Ausleuchtung, vernünftige Tonqualität, was du auch gesagt hast. Ja. Aber der Aufbau war wie von so einem nativen Content-Piece. Da spricht zum Beispiel eine Person aus dem Off in die Kamera, also so eine Situation, wie wir uns jetzt hier unterhalten, aber quasi du bist in der Kamera und ich stehe quasi hinter der Kamera und werf dir eine Frage zu. Das ist ja so ein typisches Content-Piece, wo man der Typ, der hinter Mikro, also der hinter der Kamera steht, der hat auch kein Mikro an. Also man hört quasi in dein Mikro den Zwischenruf.
Ja.
Und das ist aber dann so. Intendiert. Der Zwischenruf ist ja erstmal voll egal, weil der gibt ja nur die Frage rein. Mhm. Die Antwort vom Experten ist dann diejenige gewesen, die im Vordergrund steht. Und die war wieder hochqualitativ gut gefilmt. Und das ist halt zum Beispiel so ein Beispiel, da hat jemand halt aufgepasst, was funktioniert im organischen Content-Bereich halt zum Beispiel gut und ist auch super oft schon auch richtig schäbig umgesetzt worden und hat das dann aber im Endeffekt, dadurch, dass es halt vernünftig produziert war, auch so dargestellt, dass am Ende das auch, als Werbung zum Beispiel genutzt werden konnte.
Ja, das sieht man, finde ich, oft in diesem Bereich hier so VSLs, also Video Sales Letter, die ja auch unterschiedlich gestaltet sein können. Ne?
Ja.
Und dann ist halt die Frage, sieht das aus, als würdest du halt deinem Banker gegenüber sitzen, der das so für dich aufsagt, oder läuft einer über die Straße und erzählt dir das gerade und du hast den Eindruck, und du bist jetzt dabei. So. Du bist dabei. Und die Anmutung, das Umfeld oder auch wenn so Muster unterbrochen werden, bringt das erstmal das erste Wichtige, man hält an.
Ja. Ich glaube, was man zusammenfassen kann, weil ich glaube, wir reden jetzt doch schon eine ganze Ecke.
Ja.
Lass uns mal vielleicht so zusammenfassen, wenn es ums Thema, und dann kommen wir generell dazu, wenn es ums Thema Social Content, was funktioniert 2025, geht, kann man, glaube ich, festhalten, man kommt nicht dran vorbei, sich mit dem Thema nativer Content oder Ugly Ads auch zu beschäftigen, weil man, finde ich, da sehr viel lernen kann. Man kann die Systematiken erstmal verstehen, warum funktioniert das, warum ist das ein Pattern Interrupt, warum zieht das Aufmerksamkeit auf sich? Und da geht dann die Konzeptarbeit los. Und ich glaube, das wird 2025 so wichtig, dass man ein richtiges Konzept hat, dass man sagt, wir wollen eine Geschichte erzählen. Wir wollen einer bestimmten Personengruppe eine Geschichte erzählen. Die Geschichte aus einer bestimmten Perspektive. Bestimmte Aspekte in dieser Geschichte sind besonders wichtig. Und wenn man das festgelegt hat, dann geht es aber darum, wie gestalte ich das? Und ich glaube, da kann man dann beide Welten sehr gut miteinander verheiraten.
Das, da liegt für viele die Wahrheit, glaube ich. Das muss man auch sagen, es gibt Firmen, die sollten das gar nicht machen. Mhm. Einfach null. Wenn du halt in einem sehr hochpreisigen oder in einem hochklassigen Bereich angesiedelt bist, kannst du dir einfach den Markeneindruck, den du hast, kaputt machen. Punkt. Ja. So. Das sind aber auch normalerweise nicht die, die sagen, hier bitte kauf hier was für 59 Euro irgendwas.
Ja.
So, ne? Produkte in dieser Preisklasse. Insofern, glaube ich, muss man ein bisschen aufs Geschäftsmodell, du hast das anfangs auch gesagt, auf die Zielgruppe gucken, welche Botschaft wollen wir senden, welche Botschaft erwartet unsere Zielgruppe in der Form und dann ergeben sich, glaube ich, mehr oder minder Spielräume, wie man das gestalten kann.
Gut, ist fast ein richtiges Schlusswort. Ein Satz oder vielleicht auch noch, um doch noch eine allerletzte, ein Learning aus Ugly Ads aufs Thema Social nochmal mitzubringen. Dieser Fetischismus für pixelgenaue Positionierung vom Logo oder eine ganz genaue Ausrichtung von der Schrift. Da breche ich die Lanze, sind Marketing, Abteilung, insbesondere Designabteilungen gut beraten, im Bereich Social Media 5 gerade sein zu lassen, weil nochmal, wir sehen die Inhalte immer nur sekundenweise. Es ist kein großes Billboard, was irgendwo am wochenlang am Straßenrand zu sehen ist, sondern wir haben einen ganz kurzfristigen Kontakt. Wo genau das Logo ist oder so, das behaupte ich, das kann man an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal doch ein bisschen vernachlässigen. Nicht, dass man es gar nicht macht, aber vernachlässigbar ist es meiner Meinung nach schon. Da kann man sich ein bisschen locker machen, um es vielleicht so auszudrücken.
An vielen Stellen Social Ads bieten einfach die Möglichkeit, manche Dinge zu verifizieren oder zu falsifizieren. Und je flexibler ich da bin, man muss darauf achten, dass die Brand noch repräsentiert ist, desto mehr kann ich auch lernen, hat das eigentlich einen Effekt? Und das lässt sich ja messen. Wir messen ganz viel über Brandlift-Studien, wie ändert, bleiben wir in Erinnerung als Marke? Und das lässt sich ja zum Beispiel hervorragend nachprüfen. Hey, Logo-Positionierung oder Logo-Größe, hat das einen wesentlichen Impact darauf, ob wir erinnert werden. Ja. Wenn bestimmte gestalterische Themen berücksichtigt werden oder nicht berücksichtigt werden, hat das eine Auswirkung darauf, ob die Marke in einem bestimmten Licht gesehen wird, also assoziiert wird mit irgendwas. Ja, man darf man jetzt auch nicht überbetonen, aber gibt die gute Möglichkeit, da zu lernen, welche Elemente jetzt vielleicht auch wirklich markenbildend sind und welche einfach einmal festgelegt wurden, ohne einen größeren Effekt zu haben. Ja, sozusagen.
Genau. Okay, dann fassen wir mal zusammen. Es kommt auf die Zielgruppe, Ziele und am Ende des Tages auf das Produkt an, wonach ihr entscheidet, ob und in welcher Art und Weise eure Ads gestaltet werden sollten. Richtig?
So ist es.
Dann kommt es am Ende des Tages darauf an, wie weit kann ich die Marke im Zweifel dehnen? Wie viel kann ich mich da trauen? Und
Und dann sind wir auch schon durch mit dieser Runde. Eine lustige Diskussion zum Thema, wie markenkonform sollten Anzeigen sein, Vorteile, Nachteile und so weiter. Wenn ihr das interessant gefunden habt, dann könnt ihr uns kontaktieren.
Ja.
Wenn ihr sagt, das war ja hochinteressant, kann man diesen Podcast bewerten. Dann kann man auf fast allen gängigen Plattformen bewerten, im besten Fall mit sowas wie 5 Sternen. Wenn ihr sagt, nee, das war es gar nicht, dann müsst ihr ihn gar nicht bewerten. Dann könnt ihr euch direkt hier beschweren. Wenn ihr sagt, mehr zu dem Thema, wüssten wir das auch gerne. Wenn ihr sagt, hey, eigentlich müsste das Thema mal sein, Ugly Podcast, dann müssen wir uns nochmal überlegen, wie wir das machen.
Ja.
Aber ansonsten gerne Erfahrungswerte mit uns teilen. Wie ist euer Blick auf das Thema? Wie sind eure Erfolgsbilanzen mit dem einen oder dem anderen Weg? Und damit, glaube ich, sind wir durch, Tobi.
Sind wir durch, genau. Wer mehr Beispiele und echte Beispiele mal mitbekommen möchte, der kann sich auch sehr gerne für ein kostenloses Erstgespräch bei uns melden. Denn die ein oder andere Hilfestellung können wir da auch leisten.
So sieht's aus. Dann vielen Dank und
macht's
tschüss.
Gut.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt, abonniert uns auf iTunes oder Spotify und bewertet uns gern. Und wenn ihr Hilfe braucht, damit eure Kampagnen fliegen lernen, bucht einfach eine kostenfreie Strategie-Session. Den Link findet ihr in den Shownotes.